Ich sage zum Beispiel als Beispiel immer gerne auch eine Einkaufsliste. Also Frauen machen ja gerne Einkaufslisten und die kriegen die Männer und die machen dann den Wocheneinkauf. Aber in der Einkaufsliste ist komplett der ganze Mental Load, weil man muss sich fragen, was haben wir letzte Woche gegessen? Was mögen die einzelnen Familienmitglieder eigentlich? Was haben wir noch an Vorräten? Gibt es irgendwelche Sonderdinge wie ein Sommerfest, wo ein Kuchen gebacken werden muss? Was haben wir für ein Budget? Wann kriegen wir das im Alltag überhaupt unter? Ist genug gesunde Sachen dabei? Und da, quasi, das ist ja alles der Mental Load, der stattfindet, und das Resultat ist die Einkaufsliste.
Das ist mal ehrlich, der Podcast. Meine heutige Gesprächspartnerin kommt aus Deutschland und deshalb findet dieser Podcast auch auf Hochdeutsch statt. Patricia Camarata hat vor 21 Jahren den Blog dasnuff.de gegründet. Ich kenne ihre Werke deshalb schon länger, und als ich vor 10 Jahren Any Working Mom gegründet habe, war ihr Blog unter anderem auch Vorbild und Inspirationsquelle. Die Diplompsychologin, IT-Projektmanagerin, Speakerin und mittlerweile auch Podcasterin hat 3 Bücher geschrieben, die ich euch alle ganz herzlich empfehlen kann. Heute möchte ich aber unbedingt mit ihr über eines sprechen, das sie vor mittlerweile 5 Jahren geschrieben hat. Es heißt «Raus aus der Mental Load-Falle». Und weil ich finde, dieses Thema ist heute genauso aktuell wie damals und ihr vielleicht auch noch mit einem oder sogar mit 2 Beinen drinsteckt, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen, Patricia. Ich habe mich sehr lange drauf gefreut, fast jahrelang. Und jetzt frage ich mich, der wievielte Punkt auf deiner To-Do-Liste bin ich denn heute?
Der erste. Ist ganz entspannt heute.
Ach echt?
Ja.
Ach, das ist ja super. Dann nehme ich an, du hast alle deine eigenen Tipps erfolgreich umgesetzt.
Ich bemühe mich stets. Es ist tatsächlich oft nicht einfach, weil man ja bestimmte Muster sehr stark gelernt hat. Aber ich versuche mich immer wieder zu resetten und mir meine Sachen selber vorzusagen. Oder mein Partner sagt mir die Sachen vor, die ich geschrieben habe. Das geht auch.
Das geht auch. Ah, das finde ich aber super. Da ist er da auch involviert. Du hast gerade gesagt, Muster, die man wiederholt. Du hast ja letztes Jahr ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Musterbruch heißt das. Ich habe das allen meinen Mitarbeiterinnen geschenkt, weil ich es so toll fand, wie du da wirklich so die wichtigsten Aspekte und so ein bisschen gesellschaftlichen Probleme in einem Buch zusammengefasst hast. Das war letztes Jahr, und trotzdem möchte ich heute mehr über das Buch sprechen, das du vor 5 Jahren geschrieben hast, nämlich Raus aus der Mental Load Falle. Und du, ich habe viel vor. Ich habe auch eine To-Do-Liste. Ich möchte nämlich mit dir kurz noch einmal drüber sprechen, was die Mental Load eigentlich ist, weil ich echt davon überzeugt bin, dass auch heute noch nicht alle genau wissen, was das eigentlich ist. Dieses dumpfe Gefühl, diese Unzufriedenheit, die man so mit sich rumträgt. Dann möchte ich gerne mit dir drüber sprechen, warum es die Mental Load eigentlich gibt. Ich möchte gerne die Folgen kurz anschauen mit dir, und dann möchte ich, ganz wichtiger Punkt für mich, wie erkläre ich das meinem Partner? Weil ich glaube, bis zu Punkt 3 kommen noch recht viele, und dann bei Punkt 4 eben, wie erkläre ich das eigentlich? Wie mache ich das greifbar, fassbar? Da kommen viele ins Scheitern, nehme ich mich selber auch gar nicht raus. Ich bin auch an dem Punkt, wo ich immer wieder diskutiere. Und dann hast du in deinem Buch auch ganz viele tolle Tipps gegeben, eben fürs Loslassen und um eine Veränderung herzuführen. Und das ist so ein bisschen den Rahmen, den ich heute stecken müsste. Wir haben ungefähr 1 Stunde Zeit. Und zum ersten Mal die Frage von mir, man hat ja so diesen Aha-Moment, denke ich mal, als Frau, wo man so merkt, ach, das ist es. Das ist der Grund, warum ich so erschöpft bin und ich kann es nicht benennen. Wie war dieser Moment denn bei dir?
Das ist tatsächlich durch einen Comic gekommen, das im Internet, ich glaube 2017, mehr oder weniger viral in allen möglichen Sprachen gegangen ist, von der französischen Illustratorin Emma. Und der heißt, du hättest doch bloß fragen müssen. Das ist quasi ein Strip. Und mich hat damals so beeindruckt, ich habe mir das so durchgeguckt und da dachte ich, das ist genau wie in meinem Leben. Und dann habe ich gedacht, aber wie geht das? Das ist ja eine Französin, die lebt irgendwie in Paris. Warum erlebt die genau das, was ich in meinem Leben erlebe? Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das, was ich ja gefühlt habe vorher und auch nicht richtig benennen konnte, das habe ich für ein individuelles Problem gehalten ganz lange. Ich habe immer gedacht, also diese Last und das ist was Individuelles. Ich muss mich anders organisieren, ich muss mich zusammenreißen, mein Zeitmanagement stimmt vielleicht nicht. Und das war so ein großer Aha-Moment, quasi das in einem Comic zu sehen von einer anderen Frau in einer anderen Stadt, wo ich dachte, nee, Moment mal, dann kann das eigentlich nicht individuell sein. Dann ist das anscheinend irgendwie was, was ganz viele Frauen betrifft. Und sie hat auch diesen Begriff Mental Load, den habe ich da eigentlich auch das erste Mal gehört, aufgebracht. Und dann, ich habe ja Psychologie studiert und da dachte ich, Moment mal, dem muss ich jetzt irgendwie nachgehen. Und tatsächlich gibt es diesen Begriff auch schon ganz lange, aber der war eben nicht so wirklich bekannt. Und ab da habe ich ganz viel mit anderen Frauen gesprochen und alle haben dann so, oh, also mir hat einfach das Wort gefehlt, aber ja, ich kenne dieses Phänomen und das ist so eine große Erleichterung zu spüren, ich bin das nicht alleine, ich habe nicht versagt, sondern das ist wirklich auch was, was man in Zahlen belegen kann und was ganz, ganz viele Frauen in der sogenannten Rush Hour des Lebens auch so hart trifft, also so Mitte 35, wenn man eigentlich auch so Karriereentscheidungen machen will, dann aber sich auch für Kinder entscheidet und dann irgendwie alles zusammenkommt und man einfach nicht mehr weiß, wo steht mir der Kopf. Und das ist, finde ich, schon so das erste große Gute, dass es jetzt mittlerweile diesen Begriff gibt und man das benennen kann und weiß, das ist nicht meine Schuld, dass das alles so anstrengend ist, sondern das sind wirklich auch die Rahmenbedingungen, die es so schwer gerade machen.
Wir haben diesen Comic auch bei uns auf der Webseite, vielleicht für alle, die zuhören, wenn ihr den nachschauen wollt. Aber du hast im Buch selber dann so gut beschrieben, du hast diese Situation so gut beschrieben, die eben auch im Comic ist, wo es darum geht, ich weiß gar nicht mehr, was es war, sie wollte irgendwie den Geschirrspüler ausräumen.
Ja.
Und dann also, hast du sehr gut beschrieben, quasi wenn er es macht versus wenn sie es macht.
Ja, genau. Also in dem Buch haben die Gäste, die werden bewirtet und der Mann liest so ganz entspannt irgendwie Zeitung. Und die Frau rotiert, die Kinder haben gleichzeitig Hunger und so. Und da habe ich eben auch gedacht, das ist auch so eine typische Situation, wenn man beispielsweise eben einfach den Tisch abräumt. Da gibt es so ein geschlechterspezifisches Verhalten, dass der Mann natürlich dann auch den Tisch abräumt. Dann hat man vielleicht Glück, stellt die Sachen auch in die Spülmaschine und nicht oben drauf. Aber Frauen neigen dazu quasi, das dauert dann nicht 10 Minuten, sondern eine Stunde, weil man quasi unterwegs lauter Dinge sieht, die einen sagen, erledige mich doch noch schnell. Also man sieht vielleicht die Klamotten von den Kindern auf dem Boden, denkt so, ach, die bringe ich jetzt schnell ins Bad, in den Wäschekorb. Dann sieht man, ach Mist, der ist jetzt irgendwie voll. Naja, das machst du auch noch schnell, wirfst du eine Maschine an. Dann geht man irgendwie zurück. Beim Einräumen sieht man, ach, Senf ist alle und Nudeln müssten eigentlich auch gekauft werden. Dann macht man eine To-Do-Liste. Über die To-Do-Liste fallen einem dann noch andere Sachen ein und so. Und so ist quasi eigentlich dieser Vorgang Tisch abräumen 25 Mal unterbrochen. Und es gibt eben ganz viele Dinge, die man dann alle noch schnell miterledigt, in Anführungszeichen. Aber da merkt man eben, dass diese innere To-Do-Liste die ganze Zeit rattert und eben auch ganz viel im Haushalt einen so anspricht, so erledige mich doch schnell. Und davon können sich Frauen oft schlechter trennen als quasi ihre Partner, die einfach ganz fokussiert sagen, jetzt ist meine Aufgabe Tisch abdecken und dann machen die das und dann ist der Haken dran. Und dann wundern die sich, für was brauchen die Frauen eigentlich immer so lange?
Ja, wir kommen danach, da kommen wir dann nochmal drauf. Ich möchte gerade das aufnehmen, was du gesagt hast, da sind die To-Dos vor der Nase, man sieht sie quasi. Dafür gibt es einen Begriff und den habe ich auch von dir gelernt, die Affordanz.
Genau. Ja, das fand ich auch hilfreich. Ich bin Fan quasi von Dinge benennen können. Mhm. Und die Affordanz ist eigentlich eine Handlungsanweisung, die einem Gegenstand innewohnt. Also in der einfachsten Form ist es sowas wie, man sieht eine Schere und die Schere sagt einfach, schneide mit mir. Oder man hat einen Schalter, der sagt, mit mir kannst du Sachen an- und abstellen. Und irgendwann in der Sozialisation kommt aber dazu, dass bestimmte Dinge eben so wie so eine Art sekundäre Affordanz haben, dass eben ein Kleiderhaufen nicht einfach ein Kleiderhaufen ist, sondern dass dem die Handlungsaufforderung innewohnt, räum mich weg, wasch mich. Und so gibt's eben ganz, ganz viele Dinge im Haushalt, die wir gelernt haben. Dafür sind wir verantwortlich. Und dann rufen diese Dinge und das macht einen ganz unruhig. Also so ein Wäscheständer, der dann da steht, wenn man eigentlich Feierabend hat, der sagt halt, nee, ich muss noch abgehangen werden, alles, ich muss zusammengefaltet werden, die Sachen müssen auch noch in den Schrank. Und das ist auch so eine typische Partnersituation, wo man dann vielleicht gemeinsam auf dem Sofa sitzt und sagt, wir haben Feierabend. Und der Mann kann wirklich entspannen, weil er eben diese Affordanz nicht gelernt hat im Laufe seiner Sozialisation und die Frau ist aber ganz unruhig und dann sagt der Mann, Mensch, das ist auch irgendwie ungemütlich mit dir und du bist immer so unruhig und kannst nicht richtig abschalten und das ist wirklich dann ein Dilemma, dass man das eben tatsächlich nicht kann und der andere das aber auch nicht spürt, weil man ganz oft sich dann so gegenseitig Böses unterstellt. Also man geht davon aus, dass eigentlich die andere Person das auch alles sieht, aber absichtlich ignoriert. Und es stimmt einen, finde ich, eben bei diesem Begriff irgendwann ein bisschen milder, dass man sagt, nee, die Person ignoriert das eben nicht absichtlich, sondern die hört diese Aufforderungen nicht. Sie sitzt einfach da und daneben ist ein Wäscheständer, aber das hat keine Bedeutung. Und das ist eben der große Unterschied. Und damit kann man dann aber auch gut arbeiten. Also sowohl man selbst kann ja lernen, der Wäscheständer ist geduldig. Der ruft zwar jetzt, aber ich kann auch absichtlich weghören, weil der steht auch noch morgen da oder der steht auch noch in 2 Stunden da. Und der Partner kann eben auch lernen zu sehen, ah, da sind also noch ganz viele unerledigte Dinge. Dafür fühlt sich meine Frau automatisch zuständig. Das macht sie unruhig. Wie können wir das besprechen, dass das nicht mehr so ist? Also, dass man wirklich verhandelt, so pass auf, ich mache das, aber ich brauche jetzt wirklich auch eine Pause. Ich mache das in 2 Stunden. Oder wenn es einem liegt, dass man sagt, ich stehe eben morgen einfach eine halbe Stunde vorher auf und dann ist das weg. Wenn du auch aufstehst, musst du dir keine Gedanken machen. Und dann muss man natürlich, beide müssen so umlernen. Aber dieser Begriff gibt einem da wirklich einfach einen Weg, mit sowas umzugehen und diesen Groll, den man ganz oft hat in solchen Situationen, eben auch nicht mehr zu haben, sondern da einfach einen Weg zu finden, wie können wir unseren Haushalt organisieren, ohne dass einer eben immer diese Rufe hört und der andere ganz entspannt irgendwo rumsitzt und sagt, ja, ich habe ja heute auch den ganzen Tag gearbeitet, ich habe jetzt erstmal Freizeit.
Genau, ich finde das total wichtig, dass wir hier das vielleicht noch einschieben. Also du hast vorhin gesagt, eben es ist eine geschlechterspezifische Sache und es ist einfach bewiesen und es ist Fact, dass Frauen die größere Mental Load tragen als die Männer.
Ja, richtig. Definitiv.
Genau. Und das ist aber keine Schuldzuweisung und ich finde das extrem wichtig, weil ich es eben auch wichtig finde, dass ganz viele Männer zum Beispiel auch diesen Podcast hören und verstehen lernen, worum es geht und wie wir vielleicht denken oder was in unserem Hirn abgeht und was in ihrem Hirn abgeht. Und ich möchte jetzt gerne auch drüber sprechen, woher das denn kommt. Also warum haben wir das so erlernt?
Also da gibt es quasi die einfache Antwort ist ja immer Sozialisation, aber man fragt sich ja dann immer, ja gut, aber wie kommt es eigentlich? Wenn man da tiefer einsteigt, das fand ich selber auch ganz interessant, warum sich das so für die nächsten Generationen so schwer auflösen lässt, ist einfach, dass wir wachsen durchschnittlich alle auf als quasi Babys und Kinder mit einer weiblichen Bezugsperson. Also die Mütter, die übernehmen einen Großteil eben dieser Haushaltsaufgaben, eben die Mental Load und so weiter. Und es ist am Anfang so, dass die Kinder sich einfach der Mutter zugehörig fühlen, beide, also sowohl die Jungs als auch die Mädchen und sich eben damit identifizieren. Und irgendwann gibt es aber so eine Wahrnehmung sozusagen, ach, die Geschlechter, die verhalten sich irgendwie ein bisschen anders, die haben so andere Räume. Man sieht, die Mütter sind eher so zu Hause aktiv und die Väter sind eben so eher außerhalb der 4 Wände aktiv, die sind so autonom, können in die Welt raus. Und dann fängt das eben an, dass je nach Geschlecht die Kinder sich sagen, ach naja, ich finde es eigentlich ganz interessant, was der Papa so macht auch. Und dann wenden die sich an den Papa Und der Vater wiederum, der unterscheidet jetzt, ist das ein Junge oder ein Mädchen, was quasi so auf mich reagiert und sagt, ich will mich mit dir und deiner Welt irgendwie identifizieren, nehmen quasi die Jungen irgendwie ran und sagen, du bist wie ich zeig dir mal meine Welt. Eben nicht so bewusst, aber es gibt dann für die Mädchen so eher wie so ein kleiner Block, dass man sozusagen sagt, naja, du bist ja ein Mädchen, du bist ja eher wie die Mama. Und dann fühlen die sich so zurückgeworfen eben in diese weibliche Welt und orientieren sich zum einen ganz stark dann eben an dem, was dort angeht, haben aber noch so eine Restsehnsucht, eigentlich diese andere Welt zu erfahren, also quasi diese männlich konnotierten Tätigkeiten. Und sie merken aber, sie können selber kein Mann sein, aber sie können ja vielleicht einen Mann haben. Und einen Mann haben wiederum, das kann man schaffen eben durch bestimmte Dinge, dass man eben ein schönes Zuhause anbietet, dass man die Gefühlswelt für die Männer mitreguliert, dass man einen Hafen bietet und so weiter. Und dadurch quasi entsteht eben diese Fokussierung von Mädchen und Frauen auf den Haushalt und auch auf die Gefühlswelt und quasi so ein Gegenstück zu den Männern zu bieten. Und daher kommt das letztendlich. Und das spüren wir aber auch jetzt als Erwachsene ganz stark in der Alltagswelt. Also, weil wir Frauen können genau dasselbe tun wie die Männer und umgekehrt, aber man wird ganz anders beurteilt. Also so eine Mama, die eben Vollzeit arbeitet und ihr Kind in den Kindergarten bringt und das Kind hat vielleicht zwei unterschiedliche Socken und einen kleinen Fleck auf dem T-Shirt, da würde man sagen, naja, also ob die so ihr Leben im Griff hat, die ist vielleicht auch ein bisschen überfordert, weil sie ja jetzt auch nebenher arbeitet und ob das so gut ist fürs Kind. Und der Vater macht genau dasselbe und da ist eher die Reaktion, dass man sagt, das ist aber toll, dass der sich die Zeit noch nimmt, neben seinem Job das Kind in den Kindergarten und ach, naja, der hat jetzt zwei verschiedene Socken angezogen, das ist ja eigentlich ganz süß. Und das macht das, dass wir diesem Druck so nachgehen, weil uns das als Frauen klar ist, dass wir auch anders bewertet werden. Dann macht man ganz viel auch im vorauseilenden Gehorsam. Also sagt eben nicht jemand, du musst es so machen oder du bist zuständig. Aber wir wissen, am Ende werden wir halt ganz anders beurteilt als die Männer. Und das gibt uns auch, also die Männer haben eben andere Freiheitsgrade in der Richtung. Und das ist auch so schwer, das dann aufzugeben oder dem entgegenzuwirken. Und das ist eben sehr, sehr komplex, weil das bleibt, solange unsere Kinder hauptsächlich in der Kleinkindzeit eben von Müttern aufgezogen werden und eben die Väter wenig oder gar keine Elternzeit haben, wenig im Alltag präsent sind und auch bestimmte Aufgaben übernehmen.
Wie ist es denn, wenn Sie jetzt beim Vater aufwachsen oder in einer nicht heterosexuellen Familienkonstellation.
Oder bei Alleinerziehenden ja, beispielsweise, genau. Da gibt es viele Konstellationen, von denen man ausgehen kann, dass das diese Situation ein bisschen auflöst. Also, weil man eben merkt, auch ja bei den Alleinerziehenden, die machen ja dann beides. Also die müssen auch die Regale andübeln, die müssen in aller Regel auch Vollzeit arbeiten gehen. Die bieten sozusagen ein viel größeres Spektrum und genauso auch bei homosexuellen Paaren, die sich ja auch ganz oft selber mit ihren Rollen in der Gesellschaft ganz anders auseinandergesetzt haben und das auch anders reflektiert haben. Wobei man eben auch weiß, es gibt trotzdem, wenn also Kinder in homosexuelle Beziehungen kommen, gibt es so eine Art Retraditionalisierung, weil man versucht, sich effizient zu organisieren. Das heißt, man teilt sich dann in eine Sorgeperson und in eine Erwerbsperson auf und damit fällt man dann in diese Muster auch wieder zurück. Aber der Effekt ist nicht so stark wie eben bei heterosexuellen Paaren, die selbst wenn die modern sind, also da kommt eben auch dieses, sich effizient zu organisieren, da rutscht man dann doch plötzlich wieder in solche Rollenklischees zurück.
Ja, das finde ich eben spannend, weil ich denke mal jetzt auch gerade in meinem Umfeld oder auch in meinem eigenen Leben, also wir leben eine sehr moderne Konstellation und ich arbeite mehr als mein Mann zum Beispiel, aber ich merke trotzdem, dass gewisse Dinge bei mir hängen bleiben. Und ja, ich und auch eben finde es total schwierig, das dann irgendwie zu erklären oder aufzudröseln oder auch zu übergeben, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich möchte gerne noch ganz kurz umreißen, was denn eigentlich alles zur Mental Load gehört, weil es ist ja eigentlich ein großer Bereich. Es ist eben nicht nur das Einkaufen oder das Abwaschen.
Ja. Genau, also ich sage immer, also man kann ja erstmal sich als Brücke sagen, das ist eigentlich so eine Art Projektmanagement für die Familie. Aber es ist ein bisschen komplexer, weil es ist eben nicht nur diese geistige, planerische Last, die man hat, sondern es ist auch die emotionale Last, die man als meistens ja eine Person in der Familie trägt, damit der Alltag für alle Familienmitglieder funktioniert. Und das wird in der Regel von den Frauen getragen, unabhängig auch von der eigenen Erwerbstätigkeit. Und das umfasst auch insbesondere die Beziehungspflege und sowas wie das Auffangen persönlicher Bedürfnisse und Befindlichkeiten. Und da wird sozusagen so blurry. Da gibt es auch jetzt gerade ein ganz tolles Buch von der Susanne Mirau, Emotional Load, was genau diesen Teilaspekt von der Mental Load auch nochmal beleuchtet, der so schwierig zu greifen ist. Aber Frauen, die organisieren eben nicht nur diese ganzen To-Do-Listen und scannen den Alltag nach Dingen, die passieren könnten und haben quasi immer einen Plan A und einen Plan B und entscheiden und gucken dann, wie ist der Fortschritt, sondern da gehört auch ganz viel dazu, diese unsichtbaren Themen oder die nochmal speziell unsichtbar sind, wie sich zu fragen, wie geht's eigentlich allen gerade? Haben wir irgendwie Konflikte, die aufgearbeitet werden müssen? Oder auch so in Anführungszeichen Banalitäten, dass man sich schön macht, ja? Also, dass man sagt, man hat Traditionen vielleicht zum Geburtstag und dann macht man einen Kuchen, aber man schmückt auch und man hört das ganze Jahr zu, was ist der Person wichtig, worüber würde die sich freuen? Oder an Feiertagen das schön zu machen oder Ostern zu schmücken, ne? Die Kinder auch teilhaben zu lassen an den Jahreszeiten und so. Und das trägt ja ganz viel für das Wohlbefinden der einzelnen Familienmitglieder bei. Aber das wird oft auch so abgetan, ne? Dass man sagt, dann lass es halt einfach alles. Und ja, man könnte das irgendwie alles lassen, aber dann ist es auch ein bisschen so ein trauriges Leben und es gehört ja auch ganz viel zur Beziehungspflege, diese Dinge zu tun, nicht nur innerhalb der eigenen Familie, sondern auch mit den Eltern, mit den Schwiegereltern, eben mit der ganzen Verwandtschaft, auch im Job quasi ist ja auch Praktikanten, die aufhören, denen ein kleines Geschenk zu machen. Und das ist natürlich auch alles im Kopf zu den Dingen, die man wirklich tun muss. Gibt es eben ganz viele Dinge, die in Anführungszeichen optional sind, aber ich denke mir immer, wenn man sich mal vorstellt, das würde wirklich man selber und die ganze Umgebung, niemand würde das mehr machen, wie würde dann unsere Welt eigentlich aussehen? Wo sind eben die Herzlichkeiten und die Menschlichkeiten, die ja das Leben eigentlich ausmachen und lebenswert machen und eben nicht nur die Effizienz zu sagen, naja, wir organisieren das hier durch und dann lassen wir eben die 30% extra Aufwand weg. Und das ist ein bisschen undankbar, weil die Menschen konsumieren sowas gerne, aber oft kriegen die Frauen das auch nicht zurück. Also ich hatte das auch gerade zum Thema Geburtstag, ne? Also das ist auch so ein typisches Ding. Frauen organisieren die Kindergeburtstage, die vom Partner. Und wenn man selber fragt, wie feierst du denn? Dann ist so, ach, für mich ist gar nicht wichtig. Und das liegt aber ein bisschen daran, weil das tut man sich nicht auch noch an, sondern da braucht man eigentlich jemanden, der sagt, Mensch, jetzt meine Partnerin hat Geburtstag und die soll mal wirklich einen schönen Tag haben und dann organisiere ich alles. Und das passiert eben leider oft nicht und wird dann eingespart, weil irgendwo muss man ja mit seinen Kapazitäten irgendwie haushalten. Und da sparen viele Frauen an sich selbst. Und das ist auf Dauer auch nicht gesund.
Und jetzt kommt schnell ein bisschen Werbung. Kennst du das Gedankenkarussell zu mitten der Nacht? Wenn man so schweißgebadet aufwacht oder nicht einschlafen kann, wenn man gemerkt, dass eigentlich die Anmeldefrist für das Sommerlager morgen um 5:30 wäre und man den Wecker nicht gestellt hat. Wenn einem in den Sinn kommt, dass man endlich wieder mal Mami anrufen sollte und dass man das E-Mail, das man doch unbedingt hat sollen, bis heute Abend um 6 Uhr beantworten, immer noch unbeantwortet im E-Mail-Fach liegt. Genau. Willkommen im Club. Mental Load is real. Und zwar nicht nur im Kopf. Man spürt es nämlich im ganzen Körper. Wenn du das Gefühl hast, dass dir auch manchmal ein bisschen alles zu viel wird, am Tag oder in der Nacht, dann könnte das Mental Duo von Padma genau das Richtige sein für dich.
Padma Nervoben mit Magnesium unterstützt dein Nervensystem, damit du am Tag gelassener bleibst und in der Nacht besser kannst abschalten. Und Padma Cogniben hat Eisen drin und hilft dir, einen klaren Kopf zu behalten, wenn du mal wieder so unglaublich müde bist. Beide Produkte basieren auf naturbelassenen Kräutern und dem Wissen von der tibetischen Konstitutionslehre. Wenn du jetzt genau wissen, was das ist, dann geh doch bitte auf die Webseite schauen. Kombiniert mit Schweizer Präzision und nach wissenschaftlichen Standards wird Padma produziert. Zu kaufen gibt es die beiden Produkte in Apotheken, Drogerien oder online. Wir haben das natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinkt. Und nicht vergessen, das sind Nahrungsergänzungsmittel. Und die ersetzen natürlich keine gesunde Ernährung oder auch nicht ein gutes Gespräch mit einer Psychotherapeutin. Aber sie können dich auf deinem Weg zur mentalen Gesundheit natürlich unterstützen. Und jetzt geht's weiter mit diesem Podcast.
Du hast vorhin den Vergleich gezogen eben zu einem Prozessmanagement und zu einer Projektleitung. Du bist ja selber auch Projektleiterin. Mhm. Wie hast du da für dich die Parallelen gezogen, auch für deine Familie?
Ja, also man hat ja sozusagen das Leben wie so ein Projekt tatsächlich ja organisiert, dass man sagt, also man hat begrenzt Ressourcen, man hat eben so und so viele To-Dos und dann versucht man das möglichst effizient ja zuzuordnen. Und wenn man einen Partner hat, dann versucht man natürlich, dessen Ressourcen irgendwie noch mit einzuplanen. Aber man ist dann irgendwann wirklich so im Organisieren und Planen und Abarbeiten, dass man eben andere Dinge auch oft aus den Augen verliert, wie eben die Beziehung vielleicht zueinander oder auch eben das Thema, was wir eben angerissen haben, Self-Care, also zu gucken, wo habe ich eigentlich meine Pausen und so weiter. Und das ist eben die Schwierigkeit, dass man nicht wirklich in so ein Projektmanagement verfällt, wo man sagt, so Ressourcen, Aufwandschätzung, Zeitplan und so weiter, und dann keine Pausen und auch keinen Platz für Chaos zum Beispiel, was ja eigentlich in Familien musste man eigentlich sagen, ich brauche einen Zeitpuffer von vielleicht 30%, die ich gar nicht beplane, weil Chaos ist einfach ein Fakt. Also Kinder werden krank, Sachen gehen kaputt etc. Und damit muss man ja auch irgendwie umgehen.
Du hast im Buch geschrieben, dass, also du hast dich ja von deinem Mann getrennt. Mhm. Und du hast dort geschrieben, ja, eben die Mental Load oder die Erwartungen, die damit verbunden waren, waren auch ein Teil davon.
Mhm. Ja. Ja, also das war tatsächlich zu einem Zeitpunkt, wo ich dieses Wort auch gar nicht kannte und wir darüber auch gar nicht sprechen konnten. Also ich konnte immer nur so ganz wirr irgendwas erzählen und ich konnte selber auch gar nicht den Finger so auf den Punkt legen und zu sagen, was ist da eigentlich, was mich so belastet, weil wir haben eben beide, wir waren beide auch erwerbstätig. Es war eben nie so, dass mein Partner nichts gemacht hat, sondern der war auch engagiert. Aber mir hat eben so dieses Aha-Erlebnis gefehlt, dass im Grunde wir eine Hierarchie hatten, was das Private angeht. Nämlich, wenn man wieder in diese Business-Bilder will, das war ein bisschen wie, als wäre ich die Geschäftsführerin, die quasi alles im Blick hat und alles quasi organisiert. Und er war sowas wie ein Hilfsarbeiter, der aber auch gewartet hat. Also welche Aufgaben kriegt er denn jetzt zugeteilt? Und dann hat er die auch abgearbeitet. Und das ist sozusagen die Falle, diese Hierarchie, die eben viele Paare haben und auch gar nicht richtig benennen können, dass der Partner sagt, das ist doch, also warum kriege ich denn hier immer ständig Vorwürfe? Ich mache doch auch. Aber sag mir doch, was ich machen soll. Mhm. Und da zu verstehen, dieses sag mir doch, was ich machen soll, das ist eine ganz fiese Falle. Weil das heißt ja, man muss selber immer alles planen und wissen und ausarbeiten im Kopf. Und dann quasi fallen die To-Dos raus. Und man hebt es nur auf, indem man sagt, man hat den ganzen Prozess im Blick und man übergibt den ganzen Prozess. Also sprich die Planung, die Durchführung und auch manchmal die Nacharbeiten. Weil wenn man Dinge ja nicht gewohnt ist zu tun, dann läuft vielleicht auch mal was schief. Aber sich da auch zu sagen, nein, da greife ich eben nicht ein, sondern es gibt auch einen eigenen Weg, den der Partner da vielleicht hat. Und der ist auch ein erwachsener Mensch, der kriegt das hin. Und das ist ein schwieriger Lernprozess. Also zum einen wirklich die Denke zu verändern, nicht zu sagen, du kriegst ein To-Do, sondern du kriegst einen Prozess. Und da dann aber auch sich eben nicht zu verdiskutieren und immer wieder rein micromanagen und zu sagen, nee, hier ist noch der Punkt, sondern wirklich zu sagen, wir machen vielleicht maximal am Anfang so eine Art Definition of Done, also so 3 Punkte maximal, die erfüllt sein müssen. Und der Rest ist einfach Handlungsspielraum. Und irgendwann, wenn das so ein paar Mal durchlaufen ist, dann bitte traut es euren Partnern zu, dass sie das irgendwie hinkriegen. Und seid auch tolerant, dass eben, wenn man Dinge neu lernt, dass es dann nicht reibungslos klappt. Und es ist auch ganz schwierig, weil man sich so stark optimiert hat, dann auch zu lernen, ja, selber hat man ziemlich viel Erfahrung, aber andere, die brauchen halt länger oder die haben irgendwie nochmal eine andere Idee und das ist auch okay. Das ja zu verlernen, ist eine Aufgabe auf alle Fälle.
Ich möchte da unbedingt noch einmal dann zurück drauf kommen, weil ich finde, das ist eben so ein Part of the Solution, oder? Mhm. Also da sind wir schon bei der Lösung. Und ich möchte aber noch kurz so ein bisschen bei den Folgen bleiben, wenn die Mental Load eben nicht angesprochen wird oder wenn die bei einer Person sitzt, weil eben, wie du gesagt hast, ist oft ein diffuses Gefühl. Oft kann man es dann auch irgendwann benennen. Man kann es vielleicht noch nicht kommunizieren. Und du hast da auch so ein gutes Zitat aufgeschrieben, aus Überforderung wird Forderung. Mhm. Also es wird dann eben diese Unzufriedenheit, die sich dann halt auch ausdrückt in ganz vielen, man wird dann so quasi von der coolen Ehefrau, wird man plötzlich so zum Nagging Wife, die eigentlich nur die ganze Zeit nur noch am Nörgeln ist.
Ja.
Und eigentlich ist das nur ein Ausdruck von Überforderung.
Ja, das ist übrigens ein Satz von dem Oskar Holzberg, da will mich da nicht mit den fremden Federn schmücken, aber ich fand den eben auch so toll, weil es das so genau trifft und weil das auch die Auswegslosigkeit eigentlich in diesen Gesprächssituationen so gut greift, also dass man selber ja schon lange vielleicht signalisiert hat, da ich brauche irgendwie Unterstützung, der Partner das noch nicht so richtig wahrnehmen konnte und irgendwann kommt man aber in Gesprächssituationen, wo man wirklich eine Forderung nach der anderen rausschießt und der Partner eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht und diese Entwicklung vielleicht gar nicht hinbekommen hat und in dem Moment aber auch wirklich nichts anderes machen kann, als defensiv zu sein. Und das ist ganz, ganz schwierig, eben eine Gesprächskultur zu entwickeln, dass man nicht erst an diesem späten Punkt miteinander spricht, sondern eben weiß, ne, was ist Mental Load, wie äußert sich das und da dann auch wirklich wohlgesonnen miteinander zu sprechen. Und diese Folgen sind halt wirklich fatal. Also in dem Fall muss man ja dann schon von Mental Overload irgendwie sprechen. Das kann bis zum Burnout tatsächlich gehen bei Frauen. Frauen sind auch wirklich gefährdeter. Einmal, wenn man guckt in die Krankheitsstatistiken, was stressbedingte Ausfälle angeht, da sind Frauen deutlich häufiger betroffen als Männer. Und Burnout hat ja auch ganz oft nicht nur was mit der Quantität der Aufgaben zu tun, sondern auch mit mangelnder Wertschätzung. Und diese mangelnde Wertschätzung, das ist ein Problem, was wir im Mental Load haben. Also man macht ganz viel, das ist aber unsichtbar und dafür kriegt man keine Wertschätzung. Und das verstärkt natürlich diesen Effekt. Und da muss man wirklich aufpassen an diesen Punkten, wie du das beschrieben hast, wenn man selber auch spürt, man hat wie so eine Charakteränderung, ne? Dass einem die Leichtigkeit weggeht, dass auch der Humor aus dem Alltag weggeht. Und das finde ich, das sind auch Alarmzeichen, die Partner wirklich ganz ernst nehmen müssen, dass man sich wirklich fragen muss, also warum hat sich meine Partnerin so verändert? Warum ging früher ganz viel, dass man irgendwie gesagt hat, ach Mensch, das ist ja wieder ein Chaos und hat das ne, quasi weggelacht und dann zusammen irgendwie eine Lösung gefunden. Warum wird sowas auch dann so ganz verbissen und bitter? Weil das sind eigentlich eben die Zeichen, dass da wirklich eine starke Überlastung vorliegt. Und abgesehen quasi von den gesundheitlichen Themen, ragt das natürlich auch ganz stark ins Erwerbsleben rein. Das darf man auch nicht vergessen. Also eben weil die begrenzten Ressourcen ja irgendwie verteilt werden müssen, entscheiden sich dann ganz viele Frauen eben nur Teilzeit zu arbeiten. Es ist viel schwieriger, Führungspositionen zu übernehmen, weil die auch ja ganz oft noch an so höhere Arbeitszeiten orientiert sind. Die sind auch orientiert an Aktivitäten außerhalb quasi Kinderbetreuungszeiten. Und da gibt es eben auch ganz viele Effekte, die dann aber auch so ganz nachhaltig sich im Leben niederschlagen, weil damit ja auch finanzielle Aspekte verknüpft sind, die eben hinten raus doch sehr relevant werden. Auch eben wieder nicht nur im Einzelfall, sondern dass eben Frauen viel stärker von Altersarmut betroffen sind als Männer, ist auch ein Effekt, dass man eben viel mehr Sorgearbeit übernimmt.
Und ich denke auch, wenn du zu Hause schon der Chef bist und die ganze Verantwortung trägst für die Prozesse und fürs Personalmanagement und für alles, dann noch den Kraft aufzubringen, an einer anderen Stelle auch noch Führung zu übernehmen, das ist einfach viel.
Ja, definitiv. Also das zeigt die Forschung auch, dass man so eine Art Entscheidungsmüdigkeit auch kommt. Und das ist ja auch ein Teilaspekt sozusagen von Mental Load, ist dieses Entscheiden müssen. Also immer auszuloten, was haben wir für eine Situation, welche Möglichkeiten gibt es darauf zu reagieren und dann zu sagen, so machen wir es jetzt. Ja. Und ja, dann irgendwann denkt man, ich will eigentlich nur noch meinen 9-to-5-Job irgendwie, ich will den abarbeiten und meine Ruhe haben, mein Geld irgendwie verdienen. Und ich glaube, was da auch eine große Rolle spielt, auch vielleicht auch für spezielle Berufe, man hat auch ganz wenig geistigen Freiraum. Also dieser Headspace ist ja einfach komplett belegt. Also das ist so der Arbeitsspeicher am Computer, der ist die ganze Zeit voll. Und da kommt dann nicht mehr viel Kreatives und um die Ecke und out of the box denken, einfach weil man so voll ist mit Kleinigkeiten, ja, dass da einfach wenig Platz ist.
Genau, ich sehe es auch so, also unbedingt ist auch ein Grund mit dafür, dass ich denke eben, warum sind so wenige Frauen in Führungspositionen, weil einfach nicht alles miteinander Platz hat. Noch ganz kurz ein Ausreißer, bevor wir zum Erklären und zu den Lösungsvorschlägen kommen. Was hat Mental Load mit Sex zu tun?
Das ist ein interessantes Thema tatsächlich, weil dieses Kümmern, sich kümmern um alle und kümmern auch um den Partner, das führt bei manchen Frauen tatsächlich dazu, dass sie sich wie die Mutter vom Partner fühlen. Also eben genau diejenige, die alles regelt und sagt, du müsstest mal wieder zur Vorsorge und so weiter. Und das ist natürlich keine gute Grundlage, um sexuelle Lust irgendwie zu entwickeln oder zu haben. Weil, ja, wenn man so ein Mutter-Kind-Verhältnis hat, da gehört es ja auch tatsächlich nicht hin. Sondern man braucht ja jemanden auf Augenhöhe, also einen Partner und eben frei von diesen ganzen Mutterthemen. Und das zerstört eben auch sehr viel, dieses immer Mitdenken, Mitverantwortung irgendwie übernehmen. Und dann natürlich einfach, also ist ja auch wieder Headspace, einfach mal Ruhe zu haben, sich auf eine zwischenmenschliche Begegnung auch einzulassen. Dafür ist ja auch viel, viel weniger Platz einfach da. Und das macht es dann auch so schwierig, überhaupt die Gelegenheit erstmal zu haben. Und dann aber dieses, ja, sich eben so ganz stark wie die Mutter vom Partner zu fühlen, das ist auch tödlich sozusagen in der Sache. Und das sagt man ja, sagen viele Frauen aus Spaß ja auch, ne? Wenn man sagt, wie viele Kinder hast du? Und die haben eigentlich zwei, dass man dann so lapidar sagt, na, drei Kinder. Und dann denkt man so, hör, aber es sind doch nur zwei Kinder. Und dann so, ach, der Mann wird auch mitgezählt als Kind. Und das ist eigentlich gar nicht so lustig, weil für die Beziehung ist es nicht hilfreich.
Genau, und für den Mann ja auch nicht unbedingt empowernd, um sich jetzt da eben stärker einzubringen und eigentlich in seine Rolle auch reinzuwachsen, denke ich. Aber wenn man jetzt eben, wäre ja jetzt zum Beispiel ein Incentive zu sagen, hey, deine Frau ist so erschöpft, weil sie so viel auf der Platte hat, weil sie 700 Tabs offen hat in ihrem Kopf. Wenn du jetzt davon 350 übernimmst, hat sie auch wieder mehr Lust auf Sex. Das wäre doch eine tolle...
Ja, also in letzter Instanz natürlich schon. Ich finde es immer schwierig, bei sowas irgendwie über Incentives sozusagen zu sprechen, weil das dann so klingt eben wie eine Dienstleistung.
Stimmt.
Aber es ist tatsächlich ja so, es ist ja dann auch freiwillig. Also man, in der Regel liebt man ja seinen Partner und findet ihn auch attraktiv. Und wenn man gemeinsam eine Situation schafft, wo das möglich ist, ist das ja auch schön für die Frauen. Also es ist letztendlich nur die Formulierung, aber es ist, glaube ich, für beide total schön, diese Räume zu haben und sich auch wieder gemeinsam wahrzunehmen und als Paar wahrzunehmen. Und von daher lohnt es schon, eben über diese Dinge zu sprechen. Und dann nur sozusagen als Bemerkung, weil du jetzt gesagt hast, 750 und 350 ist natürlich auch eine Sache, dass man auch mal miteinander bespricht, ne? Also sind es wirklich alles Dinge, die nötig sind? In welchem Grad wollen wir das irgendwie ausgestalten und so? Weil in der Regel gibt es auch Dinge, die man sich leichter machen kann. Und das ist natürlich auch schon so ein erster Hebel, dass man mal guckt, ja, was haben wir eigentlich für ein Volumen, das erstmal sichtbar zu machen und was davon brauchen wir wirklich, was ist uns auch wichtig und was ist vielleicht gar nicht so wichtig. Oder wie kann man es irgendwie so quick and dirty irgendwie machen? Und dann reduziert sich das alles schon. Das ist dann begibt man sich schon sozusagen auf diesen Weg.
Okay, aber wie konkret machen wir das? Weil wenn ich jetzt, also es gibt ja ganz viele Partner, die möchten gerne involviert sein, eben die wollen ja helfen, die sehen das auch und verstehen das auch. Dann gibt es jene, die eben zum Beispiel sagen, das gehört halt dazu, oder die auch finden, wenn ich das Geld nach Hause bringe, dann ist es doch klar, dass das in deinen Verantwortungsbereich fällt. Wie reagiert man da? Wie kann man erklären, wie das im eigenen aussieht und auch was man vom Partner erwartet.
Ja, also ich glaube, da muss man wirklich auch ein bisschen immer gucken, also welche Art Mann hat man da? Also es ist ja wirklich ein relevant großer Teil mittlerweile auch an Männern, die es wirklich auch anders machen wollen. Das muss man ja auch sagen. Wo es aber einfach schwierig ist, ne, in den Rahmenbedingungen, in denen man lebt, das dann auch tatsächlich umzusetzen, was man sich wünscht. Aber ich glaube, da hat man wirklich die beste Chance, dass man sagt, der Startpunkt ist erstmal dieses Unsichtbare sichtbar zu machen. Also einmal wirklich diesen Begriff miteinander zu besprechen und dann zu sagen, aber was ist denn der Mental Load, den du hast? Und auch viele Männer merken ja dann, sie haben ja auch Mental Load, darüber zu sprechen, was sind denn die Dinge, die vielleicht die Männer auch machen, die unsichtbar sind und die sie eben beitragen, ohne dass man großartig diskutiert. Und dafür ist eine ganz tolle Grundlage der Mental Load Test auf den Seiten vom Equal Care Day, weil das wirklich so schon vorstrukturiert ist. Und das Wichtige ist ja, dass man nicht nur über das To-Do spricht, sondern immer auch über dieses, wer denkt daran, wer initiiert ist. Und da kann man wirklich sehr schön grafisch einfach sehen, nicht nur die Anzahl der ganzen Dinge, die dann einem im Kopf rumgehen, sondern dass auch sowas wie das Auto zum TÜV bringen oder wenn man eine Urlaubsvorbereitung hat, Reifendruck prüfen oder ist das Auto vollgetankt. Das sind auch oft Sachen, die die Frauen im Kopf haben, das machen die Männer, aber eben wo man sagt, du hast es schon dran gedacht, das. Und das hat für Paare ganz oft einen ganz großen Aha-Effekt, also auf beiden Seiten, ne? Weil Männer, wie gesagt, die machen auch Dinge, oft geschlechtsspezifisch, die wir dann als Frauen gar nicht mehr im Blickwinkel haben. Und das ist total gut, weil das ganz oft so ein gemeinsames Aha-Erlebnis ist und auch so ein Durchatmen und zu sagen, das ist ja irre, das ist mir auch gar nicht klar, was du da eigentlich die ganze Zeit machst, von was ich gar nicht mitbekomme, weil ich vielleicht eben viele Stunden im Büro bin. Und das ist auch dann wiederum ja der erste Schritt in die Entlastung, weil da kommt ja dann die Wertschätzung, also zu sagen, es ist mir wirklich nicht klar gewesen und ich bin total dankbar, dass das irgendwie alles hier so läuft und so gut läuft. Und das nimmt schon mal ganz viel Druck weg. Und das andere ist aber, wenn man wirklich jemanden hat, der sagt, naja, ich verdiene hier ja das Geld und warum soll ich denn jetzt noch was zu Hause machen? Das ist auf vielen Ebenen halt ein sehr schwieriges Gespräch, weil da muss man wirklich einmal den gesellschaftlichen Rahmen ja aufmachen, dass man sagt, ja, Frauen haben tatsächlich einfach auf der Basis immer einen Nachteil, weil es gibt einen Gender Pay Gap beispielsweise, der würde sogar dann relevant sein, wenn beide jetzt, sagen wir mal, Ingenieure sind im gleichen Unternehmen, die vielleicht keinen Tarifvertrag haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Frau trotzdem weniger verdienen wird. Das kann man ja nicht privat eigentlich zu Lasten setzen. Und im Großen ist es ja dann auch sowas, die Frau ist vielleicht Erzieherin oder Kinderkrankenschwester und der Mann ist Controller oder was auch immer. Ne? Da gibt es ja eben auch geschlechtsspezifisch Unterschiede. Und da, also da hat man immer einen riesen Gehaltsunterschied. Und da ist die Frage, will man das wirklich im Privaten der Frau quasi anlasten, dass es gesellschaftlich eben diese Strukturen gibt. Und ich glaube, das ist vielen eben nicht klar, weil das können wir auch nicht beeinflussen in dem Sinne. Und das ist sehr, sehr unfair. Und die Frage ist ja dann, auf was verzichten die Männer eigentlich, wenn sie sich so stark auf die Erwerbsarbeit konzentrieren? Und das ist ganz oft einfach Beziehungen. Also sie verzichten in erster Linie auf Beziehungen zu ihren Kindern. Und das spüren sie auch und das tut auch weh. Also gerade in der Kleinkindphase kennt man das ja, dass Kinder dann wirklich immer nur wollen, dass die Mama bestimmte Sachen macht. Und selbst wenn der Vater sich bemüht, ne, das fängt ja an bei Kind im Auto anschnallen oder so, dass das Kind dann irgendwie sagt, nee, das soll die Mama machen, bis hin zum Trösten, das funktioniert nicht. Der fühlt sich also Väter ganz oft die ganze Zeit abgelehnt einfach und zweitklassig. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das klar macht. Das ist halt der Preis für ganz wenig Anwesenheit im Alltag, dass die Kinder sich dann sehr auf die Mutter fixieren. Aber das ist vielleicht auch gar nicht, was sich die Väter so wünschen. Und insofern finde ich, ist eben dieses über Beziehungen nachdenken, auch darüber nachzudenken, wie wichtig sind mir Beziehungen für mein Leben, für meine psychische Gesundheit auch. Und will ich wirklich diesen Fokus auf die Erwerbsarbeit und dann quasi zulasten meiner Frau machen? Oder versucht man zu sagen, wir versuchen diesen Rahmen jetzt erstmal auszublenden und wir denken an so ein quasi Dreieck, nämlich quasi Karriere, Beziehung und Self-Care, also alles, was man für sich selber tut und versucht von da rückwärts zu planen. Also als Paar zu sagen, wir sind beide Menschen, wir haben beide ein Anrecht auf seelische Gesundheit, wir haben beide ein Recht auf Beziehungen in unserem Leben und wir haben beide ein Recht auf Karriere in unserem Leben, wie auch immer diese Karriere dann aussieht. Das ist ja immer schwierig, das für sich irgendwie zu definieren, ob die jetzt übers Geld oder Aufstieg geht oder so. Es ist ja ganz unterschiedlich. Aber von da rückwärts zu planen, ist eigentlich dann die fairste Art, in so ein Gespräch einzusteigen. Und das bindet die Männer ja auch mit ein, weil sie deutlicher sehen können, wenn ich eben das nicht als gleichschenkliches oder Dreieck sozusagen dann habe, auf was verzichte ich da eigentlich? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Entscheidungen viel bewusster trifft. Also das weiß man auch aus Studien, dass gerade an so neuralgischen Punkten im Leben komischerweise ganz wenig explizit ausgesprochen wird, wie machen wir das, wie stellen wir uns das vor, welche Auswirkungen hat das in 2, in 5 Jahren, sondern dass man in so einem ja eigentlich lustigen Optimismus in diese Situation reingeht und dann aber 2, 3 Jahre später die Folgen merkt und denkt sich, wie sind wir denn hier hingeraten? Und das ist sozusagen die Kunst, möglichst früh da ins Gespräch zu kommen, weil da auch meistens ja noch eine total gute eine wertschätzende Gesprächskultur herrscht und man eben Dinge dadurch viel besser verhandeln kann.
Wie siehst du es denn mit, wenn du von Wertschätzung sprichst und eben auch von Geld, wie wäre dann die Möglichkeit, das zu lösen? Also was hältst du davon, dass man eben als zum Beispiel, wenn eine Person 100% erwerbstätig ist, dass sie eben auch Geld abgibt? Mhm, also quasi, ja.
Ja, also ich finde das ganz seltsam. Es ist natürlich total legitim, sich das so aufzuteilen, weil man vielleicht eben sagt, das liegt mir auch mehr und das ist auch okay für mich. Aber die Person, die erwerbsarbeitet ja nicht nur für sich, sondern für die Familie. Und das ist dann ein Familieneinkommen. Und quasi man kriegt ja als Gegenwert die Möglichkeit, überhaupt eine Familie, ein schönes Zuhause zu haben. Und deswegen ist eigentlich die Hälfte vom Geld gehört dann der Partnerin. Und dementsprechend finde ich das total sinnvoll, das auch so zu leben und zu gucken eben in die Zukunft und zu sagen, wenn jetzt meine Frau eben wirklich nicht erwerbsarbeitet und dadurch keine Rentenpunkte sammelt, die Rente muss ja trotzdem irgendwo herkommen, dann zahle ich eben in der Zeit eine private Rentenvorsorge, damit das eben so ausgeglichen ist. Und bleibt man zusammen, ist schön, dann hat man eine super Rente, weil die teilt man sich ja auch. Und wenn man sich trennt, dann ist die Frau aber eben auch anders abgesichert, wenn sie mehrere Jahre nicht erwerbstätig war, dass sie da eben nicht diesen Gap hat. Und auch, also es werden ja die Rentenpunkte dann auch bei der Scheidung halbiert, aber man hat ja trotzdem nicht die Möglichkeit aus diesen, sagen wir mal, man war jetzt 7 Jahre aus dem Beruf, da steige ich natürlich nicht in der Position ein, die ich hätte, wenn ich 7 Jahre erwerbsgearbeitet hätte, geschweige denn, dass man überhaupt irgendwie einen guten und verantwortungsvollen Job bekommt, der gut bezahlt ist. Und das gleicht man dadurch natürlich dann auch aus.
Ich möchte noch einmal kurz zurückkommen auf deine 4 Schritte zur Umverteilung der Mental Load. Eben, du hast gesagt, man muss den Status quo erfassen, eben das mal sichtbar machen, damit eben auch die Wertschätzung entsteht. Das finde ich super wichtig. Die Shit-I-Do-List, die gefällt mir sehr. Also eben der anderen Person eigentlich zeigen, was ich alles mache. Und dann das Aufteilen. Und du hast gesagt, und das finde ich ganz wichtig, das nochmal zu betonen, eben nicht nur die einzelnen To-Dos, sondern wirklich der ganze Prozess, also von Anfang bis zum Schluss. Und können wir da ein Beispiel machen, zum Beispiel, keine Ahnung, Gummistiefel kaufen, ist bei mir so ein Beispiel.
Ja. Genau, also das ist wie gesagt eins der Dinge, die man wirklich dann umlernen muss. Also Schuhkauf ist tatsächlich etwas, was anscheinend bei vielen Paaren Schmerzen macht. Und dass man da sagt, pass auf, also Schuhkauf bedeutet eben nicht, dass ich dann zum Beispiel jetzt, wo es heiß wird, den Partner losschicke und sage, du, jetzt ist langsam ziemlich warm, wir brauchen mal neue Sandalen. Sondern wenn der Partner sagt, Schuhkauf ist jetzt mein Thema, dann heißt es, man muss selber, sobald das Wetter sich langsam ändert, sagen, ach Mensch, mal gucken, ob die Sandalen vom letzten Jahr überhaupt noch passen. Hat man gerade kleine Kinder, die wachsen ja ständig, ist das nicht der Fall. Das heißt, man sucht sich selber eine Möglichkeit, wann habe ich überhaupt Zeit, mit dem Kind irgendwie mal Sandalen kaufen zu gehen. Und dann zieht man eben los, ohne dass die Partnerin das sagt. Und dann hat man vielleicht vorher einfach besprochen das Budget, also wie viel soll das eigentlich kosten. Und die sollen passen natürlich und die sollen saisonal sein. Und bei allen anderen Sachen hält sich die Frau dann aber raus. Und das ist dann wirklich der Spielraum des Partners, der sagt, nee, Moment mal, da ist jetzt irgendwie eine komische Glitzer Paw Patrol Applikation drauf, die gefällt dir vielleicht nicht, aber es ist erfüllt, die passen, es sind Sandalen, es ist Sommer. Ich habe es quasi selber ohne Erinnerung gemacht und ich habe das Budget eingehalten. Und dann muss man sich als Partnerin wirklich sagen, also ich möchte gerne eine Entlastung. Das heißt, ich muss da loslassen. Und wenn ich spüre, das ist vielleicht nicht das Thema, weil ich mir immer wieder auf die Schuhe gucke und denke, oh mein Gott, die sind so furchtbar, dann gibt's ja zum Glück meistens noch 100 andere Felder, quasi, die man irgendwie abgeben kann. Aber das, genau, also das ist einfach der Clou ist, dass der Partner dann selber sagt eben, ne, oder wenn dann der Herbst kommt, ach, passen die Gummistiefel eigentlich noch oder, ah, es ist Klassenfahrt, da ist dann eben auf jeden Fall in der Packliste irgendwie Gummistiefel, die wir gerade gar nicht haben, dass man sich eben immer angesprochen fühlt und diese Aufgabe dann eigenständig übernimmt. Und das ist in ganz, ganz vielen Alltagsbeispielen. Also man unterschätzt einfach diesen Unterschied zwischen To-Do und Prozess. Ich sage zum Beispiel als Beispiel immer gerne auch eine Einkaufsliste. Also Frauen machen ja gerne Einkaufslisten und die kriegen die Männer und die machen dann den Wocheneinkauf. Aber in der Einkaufsliste ist komplett der ganze Mental Load, weil man muss sich fragen, was haben wir letzte Woche gegessen? Was mögen die einzelnen Familienmitglieder eigentlich? Was haben wir noch an Vorräten? Gibt es irgendwelche Sonderdinge wie ein Sommerfest, wo ein Kuchen gebacken werden muss? Was haben wir für ein Budget? Wann kriegen wir das im Alltag überhaupt unter? Ist genug gesunde Sachen dabei? Und da, quasi, das ist ja alles der Mental Load, der stattfindet. Und das Resultat ist die Einkaufsliste. Und das dann am besten noch ohne Kinder einkaufen zu gehen, ist ja fast schon Wellness, wenn man sonst sozusagen alle Sachen irgendwie macht und hat und das immer noch parallel mit den Kindern macht, wo man da vielleicht auch sagen kann, lass uns das einfach mal tauschen, wenn der ganze Prozess zu viel ist. Aber diese Entlastung, also ich finde es auch furchtbar, diese Frage immer, was gibt's heute zu essen? Und wenn die mal jemand anders beantworten kann, das ist so schön.
Bei uns ist jetzt so, mein Mann hat das eigentlich komplett übernommen, den ganzen Prozess, aber wir essen jetzt ja einfach immer das Gleiche.
Ja, aber ja, das ist ja auch eine Lösung.
Genau, also ich muss jetzt halt einfach eben, da sind wir bei der, ich habe das so verstanden, du hast ja die Kampatri-Methode erfunden, passend zur Marie Kondo-Methode, wo man eben auch ausmistet und eben auch Sachen gehen lässt. Und ich habe das so verstanden für mich eben, ich muss jetzt einfach gehen lassen und halt meine Ansprüche an ein Jamie Oliver Gourmet-Menü jede Woche, die muss ich gehen lassen und dafür habe ich weniger zu tun.
Genau, also das ist es grob umrissen. Das ist eben aber so leicht, wie es ausgesprochen ist, nicht das wirklich auch zu leben. Und ich versuche da auch immer zu sagen, also vielleicht gibt es da ja auch Kompromisse, ne, dass man sagt, also klar, die Aufgabe ist erfüllt, man hat jetzt 7 Tage die Woche, also total übertrieben, irgendwie Fertigpizza, da stirbt jetzt auch keiner von, aber dass man sagt, du, mir ist aber mit der Ernährung wirklich doch auch wichtig und lass uns mal wenigstens alle 2 Tage noch einen Alibi-Salat irgendwie mit einplanen. Und dann, dann bewegt man sich ja auf das zu, was dann vielleicht für beide in Ordnung ist. Aber das ist ganz schön schwierig am Anfang, wirklich die Sachen auch loszulassen. Ich habe auch festgestellt, wenn man bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr macht und die werden nicht vermisst, dass das auch manchmal ein bisschen wehtut, weil man denkt, jetzt habe ich mir all die Jahre so viel Mühe damit gegeben und jetzt fragt eigentlich niemand danach. Und dann habe ich aber irgendwann auch verstanden, das sind manchmal auch andere Zeiten sozusagen. Das, was ich mit kleinen Kindern gemacht habe, das war damals wichtig für die Kinder, aber die sind in der Zwischenzeit dann vielleicht auch schon 10 oder 12 und dann ist es so ein bisschen wie eine Tradition, die man hat. Und aber wenn man dann sagt, dafür bin ich aber entspannter, dass ich das nicht mehr mache, dann ist es das vielleicht auch wert und kann einem auch ein bisschen diesen Schmerz nehmen, dass man bestimmte Dinge eben dann nicht mehr macht, die einem vielleicht auch ein bisschen Spaß gemacht haben. Ne?
Das ist jetzt die eine Seite. Wie ist es denn mit der anderen Seite, mit den Schuldgefühlen? Also ich habe gewisse Dinge, die meine Kinder zum Beispiel von mir nach wie vor fordern oder sehr große Freude daran haben, die aber für mich unglaublich aufwendig sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel, ich denke schon mit großem Schrecken an den Dezember. Mhm. Und wie siehst du das? Also wie sollen wir da mit unseren eigenen Erwartungen und eben auch anerzogenen Schuldgefühlen umgehen?
Also das ist auf jeden Fall auch ein großes, schwieriges Feld, mit dem, glaube ich, viele auch tatsächlich kämpfen. Aber auch da, glaube ich, kann man immer so ein bisschen ausmisten, dass man sagt, also wenn man es wirklich konkret abfragt, ne, also so ist dir das wichtig, ist dir das wichtig, dann wird man schnell merken, es gibt Dinge, die sind manchen wirklich gar nicht wichtig. Und da ist auch ganz oft wichtig, den Partner auch wieder mit einzuziehen, ne, weil man die Erwartungen der Gesellschaft, die Kommentierungen, die kann man ganz schlecht dann als Frau auch quasi abwenden, sondern da braucht man oft den Partner, also wenn man Sauberkeitsstandards oder sowas hat, ne, wenn man Besuch also von der Klischee-Schwiegermutter kriegt, die dann irgendwie guckt und sagt, hier sieht's ja aus, die Patricia ist ja total schlampig, dann braucht man an der Stelle natürlich den Partner, der sagt, du, das haben wir jetzt so vereinbart, also dass wir nur noch einmal in der Woche staubsaugen, jetzt bist du halt leider gerade am 6. Tag da, also am wüstesten Tag aller Tage, morgen wird gestaubsaugt, aber ne, wir wollen das so. Also das ist wichtig zum einen, um da auch ein bisschen entspannter zu werden, dieses eben konkrete Abfragen und dann bei Kindern finde ich auch, je älter die werden, wirklich sie auch mit einzubeziehen. Also es muss ja nicht, also der Zauber der Weihnachtszeit muss ja eben nicht sein, dass jemand im Hintergrund unsichtbar irgendwie alles tut, sondern dass man eben auch sagt, wir haben so Rituale wie die Weihnachtswichtel kriegen einen Brei, dass man dann sagt, dass irgendwann sind die Kinder alt genug, dass man diesen Brei zusammenkocht, dass die Kinder dann 3 Kilo Streusel selber draufschütten dürfen, dass sie dann den Brei selber auf den Balkon stellen und so weiter, dass die Wichtel das essen können. Und dann ist es auch ja eigentlich eine total schöne Sache, weil dann ist man ja auch in Beziehung mit den Kindern, man erlebt was, man schafft gleichzeitig eben schöne Erinnerungen und so weiter. Aber man ist nicht sozusagen die Dienstleisterin, die Unsichtbare im Hintergrund, die das schnell alles zaubert. Und ich glaube, da hilft es auch, die Kinder einfach mit einzubeziehen. weil sie da auch eine Wertschätzung entwickeln für später, dass eben ganz viele dieser Dinge, die so früher einfach da waren, dass die eben dann merken, ach guck, da muss man dran denken, man muss irgendwie vorher was einkaufen, man muss es dann wirklich machen und so weiter. Und das wiederum hilft dann auch, weil dann auch irgendwann die Wertschätzung der Kinder kommt. Mhm. Und das ist auch ja wirklich eine ganz, ganz große Erleichterung und glaube ich auch ein großer Lerneffekt für das Leben der Kinder später.
Wenn sie das schon mitkriegen, von früh auf.
Ja,
ja genau. Wir also, machen es dann sichtbar für sie.
Ja, also wir haben das beispielsweise, unsere Kinder, die wollen gerne, dass wir wirklich jeden Tag kochen, obwohl die im Hort auch Essen hatten. Das fanden sie halt nicht so lecker. Und dann haben wir irgendwann gesagt, naja, das ist schon ein gehöriger Zusatzaufwand. Und der Preis in Anführungszeichen ist, also ihr beteiligt euch an der Essensplanung. Und wir machen sowas wie, also eine Person geht einkaufen, eine macht den Plan, eine deckt den Tisch, eine deckt ab und eine kocht. Und dann haben wir eingeführt, wirklich wie in so einer amerikanischen Serie, abends quasi zu sagen, wer hat denn heute gekocht? Aha, der Markus hat gekocht, vielen Dank fürs Kochen. Wer hat denn heute den Tisch gedeckt? Das war die Schwester, vielen Dank. Und das klingt so kitschig, aber das hat einfach wirklich gemacht, dass diese Wertschätzung da ist und auch die Wahrnehmung, damit mein warmes zusätzliches Essen am Tisch steht, sind im Grunde 4, 5 Familienmitglieder quasi mit Aufgaben betraut. Und das ist eben nicht, das erscheint nicht einfach wir haben noch keinen Replikator, sondern da ist einfach Arbeit und Gedanken dahinter. Und das fühlt sich total gut an, einfach auch, wenn man selber dran ist, ne, dass man sagt, ach, jetzt hat jemand Danke fürs Tischdecken gesagt, voll schön.
Das ist ein super Tipp, den werde ich versuchen umzusetzen. Finde ich genial. Eben, Sichtbarkeit machen, Bündel verteilen, planen, hast du jetzt vorhin auch gerade angesprochen.
Genau, das Planen empfehle ich immer, dass man wirklich einmal in der Woche so wie so eine Art Sitzung macht, um die Dinge alle dann auch zu planen und möglichst vielleicht auch sichtbar irgendwo zu hinterlegen. Also spätestens, wenn die Kinder dann lesen können, kann man ja auch immer eintragen, wer macht was. Das bewahrt einen auch so ein bisschen davor, immer die einzige Ansprechpartnerin zu sein, dass man immer hört, Mama, wann ist dies, wer macht das, wann passiert das? Sondern dann können die Kinder auch schon mal selber irgendwie gucken oder wissen, ah ja, der Papa kocht, dann frage ich den Papa, was gibt's zu essen? Und dieses Konkrete der Woche planen, dass man sich das wirklich total angewöhnt als Routine an irgendeinem Tag, vielleicht am Wochenende, um so eine Transparenz zu schaffen über alle Termine, die man hat und eben die ganzen To-Dos, die man erledigen muss. Und dadurch hat man so eine permanente Sichtbarkeit der Aufgaben im Alltag auch.
Dann wäre eigentlich nur noch der vierte Schritt, und das habe ich für mich so als Retro eingeschrieben aus der Arbeitswelt, also dass man wirklich nochmal zusammensitzt und das auch reflektiert.
Ja,
regelmäßig.
Das überspringen, glaube ich, ganz viele, aber das ist ganz wichtig, vor allem am Anfang, wenn man das ändern möchte. Also, dass man sagt, man nimmt sich alle 4, 6 Wochen Zeit, dann nicht über die konkreten To-Dos, sondern über die Metaebene zu sprechen und zu sagen, wie ging es uns jetzt eigentlich damit? Was hat gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt? Woran lag das? Was können wir nächstes Mal anders machen? Welche Hindernisse gab es? Können wir einen Plan entwickeln, wie wir in Zukunft darauf reagieren? Haben sich Sachen anders entwickelt, als man das sich so vorgestellt hat? Und dass man sich wirklich diese Zeit nimmt und auch darüber spricht, wie habe ich mich eigentlich jetzt mit unserer Planung gefühlt? Und wollen wir das so beibehalten oder wollen wir noch mal was anpassen? Und das ist gerade am Anfang wichtig, wenn man eben in diesem Umlernprozess ist, auch einfach konkret zu sagen, mir ist wirklich richtig schwer gefallen, dich da losziehen zu lassen, die Kinderschuhe zu kaufen, das runterzuschlucken. Und dann kann der Mann auch sagen, für mich ist auch schwierig, ich fühle mich so beobachtet und ich habe gesehen, du hast es dir verkniffen, aber ich habe es noch gespürt, wie du mich anguckst und so. Aber dann, also ich finde, dass da auch so ganz viel wirklich so liebevolle Gespräche wieder stattfinden und da auch wieder dieser Humor mit reinkommen kann, dass man wirklich spürt, ja, das ist eigentlich schon lustig, wie man einfach ja in manchen Sachen sich so verbeißt und das wird ja nicht besser dadurch und sie daran auch einander teilhaben lässt. Und das finde ich immer ganz wohltuend, weil man da ja einfach wieder so ein bisschen die Liebe füreinander auch entdeckt und eben nicht so Orga-Gespräche nur führt.
Ja, und ich glaube auch die gemeinsame Augenhöhe, die man wiederherstellt, die vielleicht vorher nicht da war, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Wunderbar. Du hast das Buch vor 5 Jahren sind es jetzt geschrieben. Für dich jetzt so in der Beobachtung, du bist, also man sagt auch, du hast eigentlich den Begriff in den deutschsprachigen Raum gebracht. Also ich finde, das ist ein riesiges Achievement. Aber wenn du jetzt so rumguckst und rumhörst und auch liest, was hat sich denn verändert? Also glaubst du, da ist wirklich ein Schritt vorwärts gegangen oder sind wir doch immer noch so ein bisschen am Anfang, was das ganze Thema betrifft?
Also ich glaube, gesamtgesellschaftlich stehen wir noch relativ am Anfang, weil einfach die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, dass es den Paaren wirklich leicht fällt, das miteinander zu entscheiden, sondern alle Paare, die sich entscheiden, gleichberechtigt zu leben, die haben einen ganz schönen Kampf gegen einen Systemdruck, ja, angefangen von der Art und Weise, dass es nach wie vor so schwierig ist für Väter, Elternzeit zu beantragen, wie in den einzelnen Ländern da auch die Zeiten sind, wie der finanzielle Ausgleich stattfindet oder nicht stattfindet. Ne? Das sind ja alles Sachen, die direkt auf einen wirken und die es echt schwer machen. Aber ich glaube, dass erstmal das Bewusstsein da ist in der Zwischenzeit und dass Paare eben ganz viel Prävention ja betreiben können, dass sie eben viel bewusster sich in bestimmte Situationen begeben. Und in dem Moment, wo das eben wirklich entschieden wird und nicht einfach geschieht, glaube ich, dass sich das schon viel, viel besser anfühlt. Und man ist sensibilisiert, glaube ich, für viele Dinge, dass man dann vielleicht schon manchmal denkt, so, oh, jetzt kommt sie wieder mit Mental Load. Ne? aber am Ende hilft das ja wirklich, die Probleme zu benennen und ist ja immer im Interesse beider Partner, weil man ist ja zusammen, weil man sich dafür entschieden hat und man will ja eigentlich auch länger zusammen sein und eine gute Zeit haben und eine Zeit auch, dass es dem Partner oder der Partnerin gut geht. Und ich glaube, da helfen diese Begriffe, auch wenn es manchmal dann sich mühsam anfühlt, aber ich glaube, es ist sehr viel nachhaltiger für viele Paare, weil man eben nicht in diese Falle läuft, dass es schon ganz lange brodelt, man selber nicht weiß, was los ist und dann irgendwann irgendwas explodiert, wo dann der Partner völlig aus allen Wolken fällt und sagt, was ist denn jetzt hier los? Sondern, dass man an ganz vielen Punkten eben darüber sprechen kann, wie wollen wir das eigentlich machen, welche Schwierigkeiten müssen wir dabei überwinden und ja auch ein bisschen, glaube ich, dass viele Paare sich so angewöhnen, eine bessere Gesprächskultur zu haben, dass man wegkommt von diesen, die ja auch schön sind, aber von diesen romantischen Idealen, dass man sagt, ja, wenn man sich liebt, dann weiß man ja, wie es dem anderen geht, dann guckt man sich jeden Wunsch von den Augen ab, dass man sagt, nee, Alltag und Alltag mit Kindern, da funktioniert das nicht mehr, sondern da muss man wirklich sprechen und eben Sachen organisieren, aber eben mit einem Wohlwollen und einander zugewandt. Und da glaube ich, da hat es schon geholfen, dass dieser Begriff eben bekannter ist. Ich glaube, bei jungen Eltern ist es mittlerweile, also höre ich es zumindest in meiner Bubble irgendwie so wie als fester Begriff oder allein schon, muss ja auch nicht Mental Load sein, sondern dass man einfach über Sorgearbeit oder Care-Arbeit spricht, dass die sichtbar ist, dass das auch eine Belastung ist. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Fortschritt für viele Paare.
Ich danke dir ganz herzlich. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp, den du jetzt einer Frau und einem Mann geben würdest, die jetzt hier heute zugehört haben?
Ich glaube tatsächlich, dieses, egal wie voll der Alltag ist, sich Zeit füreinander nehmen und neugierig aufeinander bleiben und sich Fragen zu stellen, die man sich vielleicht am Anfang in der Kennenlernphase viel gestellt hat, dass man das nicht vergisst. Also weil die Menschen entwickeln sich weiter und dieses sich Zeit füreinander nehmen und wirklich den anderen zu fragen, wie geht's dir gerade und nicht als quasi Smalltalk, sondern mit einem echten Interesse dahinter. Das ist schwierig, aber das lohnt sich total und dadurch fühlen sich beide auch mehr gesehen und dieses, wenn man sich gesehen fühlt, das ist, glaube ich, die beste Basis, um eine gute Beziehung miteinander zu führen.
Ich danke dir ganz herzlich für diese Tipps und ich bin unglaublich froh, haben wir uns auch endlich mal gesehen. live.
Ja, sehr schön. Ja. Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
Danke vielmal für das Gespräch. Wir werden natürlich alle deine Bücher auch verlinken in den Shownotes. Wir haben selber bei uns in der Community haben wir einen Workshop zu Mental Load in ungefähr 10 Tagen. Da kann man sich noch anmelden. Und wir werden auch unsere Care Work Berechnungsliste verlinken und natürlich auch den Emma Comic, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns dann ein andermal wieder zu einem anderen Thema.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ich danke auch.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.